hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschafts-, Technik-, Literatur- und Gesellschaftspodcast. Die Zwischenfolge Nummer 2. Jo. Und ich gehe mal wieder zur Arbeit. Mal gucken, ob der Westpark heute schon wieder frei ist. Leicht bedecktes Wetter, nicht besonders kalt. Ja, gestern war frei, Feiertag. Wir hatten keinen beweglichen Ferientag mehr über. Ja, so, das ist also die Zwischenfolge 2. Ich wollte ja eigentlich in diesen Zwischenfolgen immer so Rückmeldungen bequatschen. Und ich habe auch ein paar Rückmeldungen gekriegt auf meinem letzten Podcast. Vor allen Dingen habe ich eine Rückmeldung zu den Gottesbildern bekommen. Und ein Kritikpunkt war, den ich mal aufgreifen werde, dass ich die evangelische Kirche und die Evangelikalen etwas falsch darstelle. Das stimmt. Ich weiß erstaunlich wenig über die protestantische Kirche. Ich kenne ja nicht nur Lutheraner. Ich habe mich viel intensiver mit der orthodoxen Kirche und der katholischen Kirche auseinandergesetzt. Mit der protestantischen nicht so. Naja, das liegt auch daran, dass die Geschichte der protestantischen Kirche ja auch nicht so lang ist. Ne? Und ich fand sie scheinbar auch nicht so interessant, obwohl ich sozialisiert wurde als Lutheraner. Ja, deswegen kenne ich die Lutheraner auch noch am besten. Aber die Pietisten zum Beispiel in Deutschland oder die Methodisten, da kenne ich mich eigentlich kaum aus. Ja, und deswegen, und den Evangelikalen tue ich auch prinzipiell Unrecht. Deswegen werde ich ab sofort nicht mehr von Evangelikalen sprechen, sondern von christlichen Fundamentalisten. Wenn ich also in den nächsten 2 Folgen, 3 Folgen, die jetzt noch kommen, die habe ich vor dieser Zwischenfolge aufgenommen, da spreche ich immer noch von Evangelikalen. Aber in allen Folgen, die ich zukünftig mache, werde ich dann nur noch von christlichen Fundamentalisten sprechen. Das Problem ist nämlich, dass die Evangelikalen nicht alle fundamentalistisch sind. Ich habe da auch bei Jesus.de Evangelikale mit Evangelikalen zu tun gehabt. In diesem Forum, die weiß Gott nicht, fundamentalistisch unterwegs waren. Es gibt da halt Sonne und Sonne. Und auch bei den Lutheranern, die ich ja immer total gemäßigt darstelle, gibt es natürlich auch Fundamentalisten innerhalb der lutheranischen Kirche. Ja, obwohl als grobe Richtung kann man schon sagen, dass die Freie Evangelische Allianz im Schnitt fundamentalistischer ist als die lutheranische EKD. Ja, das wollte ich dazu sagen. Der zweite Kritikpunkt war, dass es die Lutheraner, also die Evangelien, nicht die Lutheraner, dass es die Protestanten sind, also die Reformation war, die besonders betont hat, dass der einzelne Gläubige Kontakt zu Gott hat. Der einzige Gläubige und nicht die Kirche. Das habe ich wirklich völlig unter den Tisch fallen lassen, das stimmt total. Also die katholische Kirche hat natürlich den Kontakt zu Gott viel stärker monopolisiert als die evangelische, das stimmt absolut klar. Nur ein geweihter Priester konnte ja überhaupt die ganzen Sakramente ausgeben. Das war ja völlig undemokratisch und streng hierarchisch. Und nur die katholische Kirche bestimmt, was Dogma ist, also was erlaubt ist und was verboten. Der einzelne Gläubige hat ja nicht die geringsten Mitspracherechte. Und da die evangelische Kirche natürlich sehr viel stärker das demokratisiert, die Sakramente auch für den Laien freigegeben und Laienprediger erlaubt in einem viel stärkeren Ausmaß. Einige evangelische Kirchen haben ja sogar nur Laienprediger. Und natürlich konnte auch jeder evangelische Christ die Bibel so interpretieren, wie er glaubte, dass Gott sie gemeint hat. Aber 2 Sachen stimmen bei meiner Ansicht. Erstens die Schriftgläubigkeit. Es ist halt nicht so, bis auf die Quäker, dass der einzelne Gläubige sagen kann im Gottesdienst, ich habe hier eine Vision von Jesus bekommen, die sieht so und so aus. Da würde man auch in der Evangelischen, nicht auch, da würde man in der Evangelischen Kirche was sagen, wenn das nicht mit der Schrift übereinstimmt, ist das Blödsinn. Und was mit der Schrift übereinstimmt, das ist natürlich auch arg subjektiv. Weil die Schrift muss ja gedeutet werden. Und die wird halt extrem unterschiedlich gedeutet. Da bewegt man sich halt doch ein bisschen auf dem Mars. Aber stimmt absolut, dass die Evangelische, das ist der große Verdienst der evangelischen Kirche ist. Jetzt muss ich aufhören, das ist viel zu laut. Dass es also der große Verdienst der evangelischen Kirche ist, den Zugang zu Gott zu demokratisieren. Aber da Kirchen ja auch als Institution überleben wollen, haben sie in einem ersten Schritt dann doch wieder dafür gesorgt, dass die Theologen das letzte Wort haben. Also die Laien praktisch wieder entmachtet. Und wenn man sich amerikanische evangelische Theologen so ansieht, da maßen sie sich doch sehr an zu verkünden, was schriftgerecht ist und was halt nicht schriftgerecht ist. Die gleiche Anmaßung wie die katholische Kirche. Der einzelne Gläubige hat wieder keine Chance, das selber zu bestimmen. Das ist mir aufgefallen, ich habe mal vor langer Zeit ein Buch, was ich sehr mag, zu dem ich vielleicht auch noch mal was sagen werde. Da gibt es die Hütte, fragt mich jetzt nicht, ah ja, die Hütte am Wochenende mit Gott, könnt ihr mal bei Google eingeben, dann wisst ihr auch, was das geschrieben hat, ich weiß es jetzt nicht. Ja, das ist also ein Buch, wo jemand Gott begegnet. Das Buch ist nicht evangelikal, eher so liberal-christlich, aber egal. Und der Mann ist natürlich auf Kritik gestoßen. Und der Westpark ist immer noch gesperrt. Hoffentlich ist das bis nächsten Mittwoch wieder normal. Ja, also der ist auf Kritik gestoßen und der wurde halt von amerikanischen Theologen kritisiert. Und diese amerikanischen Theologen, die schreiben halt nicht, ich finde das, ne? Ich finde, Komma das oder ich bin der Überzeugung, Komma das, sondern die sagen, dieses Buch ist in den und den Punkten falsch. Entspricht nicht der Schrift. Kann man nicht machen. Obwohl der Typ, der das geschrieben hat, selbst Theologe ist und sich im Bereich des Erlaubten durchaus bewegt, ist natürlich ein Rand der Theologie anderer Meinung. Und das wird einem natürlich immer wieder verwechselt. Anderer Meinung. Und dann kennen ja auch die Theologen. Niemand kennt so viele Ketzer wie die Protestanten. Jede einzelne protestantische Dominion macht sich als seine eigenen Ketzer fertig. Ne? Das ist nicht anders als bei den Katholiken. Und Ketzer kann man ja eigentlich nur produzieren, indem man eine Institution hat, die festlegt, was noch erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das darf ja nicht der Einzelne entscheiden, sondern das wird dem Gläubigen ja von den Theologen vorgeschrieben. Und damit ist die evangelische Kirche dann endgültig institutionalisiert. Und ja, und dann war es das mit der einzelne Gläubige, kann selbst entscheiden, was Gott von ihm will. Ne? Das hat sich dann ja erledigt. Da schreibt die Kirche dann vor. Gut, die evangelische Kirche erlaubt natürlich, die EKD erlaubt traditionell ein viel breiteres Spektrum als die katholische. Aber so homogen, wie man die katholische Kirche sich vorstellt, ist sie ja auch nicht. Ne? Die muss ja auch ein breites Spektrum zulassen. Das ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Ein US-amerikanischer Katholik tickt ganz anders als ein südamerikanischer. Und der wiederum tickt ganz anders als ein afrikanischer, katholischer Christ. Und bei den evangelischen Christen sind gefühlt die Unterschiede noch größer. Das liegt aber in erster Linie daran, dass die katholische Kirche, dass die evangelische Kirche natürlich nicht die Machtmittel hat, das derart zu homogenisieren, wie sie das gern hätte. Evangelische Lehrverbote sind die Ausnahme. Ich kenne nur ein einziges, irgendein evangelischer Theologe, hat mal gesagt, ich glaube nicht an Gott. Also der hatte halt einen Lehrauftrag an der Uni, Professor. Solche Leute verlieren dann ihre Lehrbefugnis, also ihre Missio. Aber das ist wie gesagt die Ausnahme. Die katholische Kirche ist da rigider. Die kann das ein engeres Spektrum durch zulassen. Ja, okay, aber jetzt habe ich abgeschwiffen. Also das Wesentliche ist, ich gebe zu, es ist ein Verdienst der evangelischen Kirche, dass sie den Zugang zu Gott demokratisiert hat. Aber ich finde sie nicht besonders mystisch, weil ich finde, die evangelische Kirche will halt nicht im Gottesdienst in Kontakt zu Gott treten, sondern mehr über die Schrift. Deswegen hat die evangelische Kirche ja auch immer diese, die machen ja immer, na, wie nennen die das? Bibeltreffen oder wie die das nennen, ne? Also die lesen gemeinsam in der Bibel. Gut, sie wollen beim Lesen natürlich von Gott inspiriert werden oder vom Heiligen Geist, einverstanden. Aber es ist schon, es ist mir etwas zu intellektuell und zu wenig gefühlsbetont. Jo. Gut, das war also das dazu. Dann gibt es noch eine andere Kritik, die werde ich aber erst später aufgreifen können, weil ich mir die noch nicht genau durchgearbeitet habe. Ich habe jetzt bei Jesus.de wieder mit Naturalisten diskutiert. Da treiben sich ja immer welche rum, die die Leute von der Evolutionstheorie überzeugen wollen. Und da ist mir halt auch aufgefallen, dass naturalistische Fundamentalisten wirklich ganz ähnlich ticken wie christliche oder sagen wir mal theistische Fundamentalisten und die islamischen, jüdischen, hinduistischen und muslimischen und allen. Also theistische Fundamentalisten ticken ganz ähnlich wie naturalistische Fundamentalisten. Andere Meinungen werden lächerlich gemacht. Die eigene Überzeugung wird als die absolute Wahrheit dargestellt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Die einzelne Überzeugung wird als die absolute Wahrheit dargestellt. Ja, gut. Ja. Und dann rappelt es natürlich im Karton. Weil der andere die Überzeugung ja nicht annehmen will und ja auch nicht braucht. Und dann fängt derjenige, der überzeugen will, natürlich an zu verzweifeln. Man kann halt eine Meinung immer nur anbieten. Wenn der andere sagt, nö, das finde ich nicht, dann kann man da nichts machen. Was ja auch gut so ist. Ja, und deswegen sollten die Leute vielleicht in ihren eigenen Foren mit sich selbst diskutieren. Aber das können sie halt auch nicht, weil extreme Fundamentalisten brauchen halt Fundamentalisten der Gegenseite. Sonst fühlen sie sich nicht wohl, weil sie da ihre eigene Meinung immer weiter bestätigen können und sich auch im Gefühl der Überlegenheit sonnen können. Also das brauchen die auch ein Stück weit. Nichts hassen Fundamentalisten mehr als das, was sie als die laue Mitte bezeichnen. Die laue Mitte wird von allen gehasst. Die Naturalisten hassen die lauen Christen, weil man mit denen halt nicht streiten kann. Die sagen, ja, wenn du dieser Meinung bist, ist das okay, kein Problem, kannst du ja haben, interessiert mich nicht. Und die die andere Seite, die fundamentalistischen Theisten, hassen natürlich die laue Mitte auch. Mit denen kann man sich ja nicht streiten. Also sowohl die laue Mitte ihre eigene Couleur, ne, also fundamentalistische Christen hassen die laue Mitte-Christen, aber sie hassen auch die lauen Naturalisten. Die so eine mittlere Position, mit denen kann man sich ja nicht streiten. Ne, das ist ja, passt ja nicht in ihre Verschwörungstheorie, dass man von Feinden umzingelt ist. Und das gilt für die fundamentalistischen Naturalisten auch. Die hassen die lauen Christen, ne, wie die Pest. Weil passt nicht in ihre Verschwörungstheorie, ne, dass man von Feinden umzingelt ist. Und die hassen natürlich auch die lauen Atheisten, denen das alles ziemlich wurscht ist. Ne, die einem Jahr in die Kirche gehen, ihren Eltern zuliebe von mir aus, obwohl sie gar nicht wirklich glauben. Sowas hassen Hardcore-Atheisten wie die Pest. Das passt halt auch nicht. Das ist dann Kollaboration mit dem Feind. Man sieht hier also ein ziemliches Schwarz-Weiß-Denken. Ja, ich glaube, das ist Fundamentalisten natürlich zu eigen. Ja, so, jetzt bin ich am Ende des Westparks. Ja, ich habe manches Problem mit dem Grillen, aber ich hatte schon mit dem Hausmeister besprochen, dass wir das auch auf dem Schulhof machen können, wenn der Westpark immer noch gesperrt ist, so wie das Wetter aus ist. Auf jeden Fall ist jetzt die Lebensgefahr weg. Hier steht nur noch, der Westpark ist aufgrund der Sturmschäden gesperrt. Stadt Dortmund Tiefbauamt, technische Dienste. Also es besteht keine akute Lebensgefahr mehr. Ist schon mal ganz gut. Aber gesperrt ist gesperrt. Da muss ich mich natürlich als Beamter, wenn ich in meiner Klasse unterwegs bin, dran halten. Ne? Am Ende passiert dann noch was. Man zahlt die Versicherung nicht. Ja, und deswegen bin ich mal gespannt. Aber das entscheide ich nächsten Mittwoch. Da gehe ich ja morgens durch den Westpark und gucke, ob es zu ist oder nicht. Ja. So, erstmal tschüss. Bis gleich. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Also ich war mit meiner Klasse am Borsigplatz. In den sogenannten Borsigplatz-Verführungen. Das war total interessant. Also es ist so ein Verein am Borsigplatz. Die bieten das halt an. Glaubensvielfalt am Borsigplatz. Dazu muss man mal für Nicht-Dortmunder erklären, dass der Borsigplatz der Dortmunder Norden ist. Das ist ein alter, traditioneller Platz. Er hat auch viel mit Borussia Dortmund zu tun. Borussia Dortmund ist auch am Borsigplatz entstanden. Und da haben wir eine Menge erfahren über den Dortmunder Norden. Der hat halt extreme soziale Probleme. Klar, das ist also extrem hohe Arbeitslosigkeit. Die Westfalenhütte war in der Gegend. Hösch, das ist ja alles pleite. Da arbeiten insgesamt, wie ich jetzt erfahren durfte, nur noch 1100 Leute oder 1500 ist, glaube ich, die Zahl, die da noch arbeitet, an so einem Restbestand von Stahlindustrie. Der Rest ist halt leer, da soll neue Logistik angesiedelt werden, aber das lässt auf sich warten, sodass da die Hütte brennt. Ich habe jetzt auch die aktuelle Arbeitslosenquote von der Frau erfahren, die uns da geführt hat. Die liegt bei 25-30%, das ist also schon echt sozialer Brennpunkt. Ja, und in all diesem Chaos versuchen halt Leute, die Flagge hochzuhalten. Und dazu gehört auch dieser Verein und natürlich diverse Kirchen. Wir haben als erstes also besucht eine Kirche, und zwar die, muss ich mal gucken, ach, ich glaube, ich brauche gar nicht zu suchen, das gebe ich besser bei Google direkt ein. Also als erstes war meine Lutherkirche in der Flurstraße in Dortmund. Das ist eine typische Dortmunder Kirche, typisch natürlich, weil das ist die evangelische Lydia-Gemeinde. Also es ist eine typisch Dortmunder Kirche, weil die natürlich im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört wurde. Nur der Turm ist stehen geblieben, der Rest ist halt komplett zerstört worden. Daraufhin hat die Gemeinde lange im Gemeindesaal halt eine Notkirche aufgebaut und irgendwann haben sie ihre Kirche wieder aufgebaut. Lutherzentrum. Dann, und das ist dann wieder auch typisch für die Dortmunder Kirchen vermutlich, ist die Gemeinde immer mehr geschrumpft. Dann haben die das Gemeindezentrum verkauft. An wen, das werde ich noch später sagen. Das Gemeindezentrum hatten sie nicht mehr. Und dann haben die halt in die Kirche eine Zwischendecke eingezogen und die alten Glasfenster rausgekloppt und helle Fenster reingemacht. Und das ist jetzt eine sehr moderne Kirche. Also die Kirche ist praktisch auf der Zwischendecke, die in so einer Art Stahlkäfig in die eigentliche Kirche gebaut wurde. Sehr hell und freundlich, mit weißem Parkettboden. Eine wunderschöne Kirche halt, aber halt schon sehr protestantisch nüchtern. Das haben meine Schüler auch so gemerkt. Also die saßen da alle und Kirche stellt man sich ja irgendwie anders vor. Ja, und der Küster hat uns da ein bisschen was dazu erzählt, zu der Geschichte der Kirche, wie gesagt, komplett zerstört. Die Gemeinde ist sehr klein, sonntags treffen sich da noch 20 Leutchen im Gottesdienst. Da machen die natürlich lutheranisch typisch alles Mögliche, so Tanzfeste und tamilische Christen feiern da ihren Gottesdienst. Alles ein bisschen lebendiger, Musik, Meditation, also sie bieten da sehr viel an, auch Gymnastik und nicht kirchliche Dinge. Sie haben da auch einen Kindergarten angegliedert, also eine recht lebendige Gemeinde, die da versucht, dem Dortmunder Norden Flagge zu zeigen und die Situation da so ein bisschen zu entspannen, denn die ist natürlich alles sehr verkrampft durch die ganze Armut und so und hat mich sehr beeindruckt und die Schüler, glaube ich, auch. Danach sind wir dann zu der benachbarten Kirche gegangen, nämlich dieses Gemeindezentrum, der Gemeindesaal vor allem, den hat die evangelische Kirche an die russisch-orthodoxe Kirche verkauft. In Dortmund gibt es ja sehr viele Russen und die hatten natürlich irgendwann das Bedürfnis, wieder eine Kirche aufzumachen. Und da waren wir also in der russisch-orthodoxen Kirche, die in diesem Gemeindesaal eingerichtet wurde. Ja, die ist also direkt daneben und hat ihre Kirche halt in diesem Gemeindesaal. Der Priester dieser Gemeinde ist auch nicht festangestellt, sondern ich glaube, das ist ein Arzt, der das nebenbei nur macht. Und die haben da also eine ganz hübsche Kirche eingerichtet in diesem Gemeindesaal. Kleine Gemeinde natürlich. Die Gemeinde ist noch ein bisschen unglücklich mit dieser Situation, weil es ist halt keine echte. Man merkt schon, wenn man da drin ist, die Ikonen und so ist alles, wie ich es auch aus Russland kenne, ja eine klassisch russisch-orthodoxe Gemeinde. Aber es ist ja wirklich so, dass dieser Gemeindesaal sich nicht verleugnen lässt. Ne? Also es ist auf jeden Fall noch, da muss noch Geld investiert werden. Trotzdem ist es ein sehr schöner Raum mit sehr schönen Ikonen. Sehr festlich geschmückt, viele Kerzen, wie man es halt aus russisch-orthodoxen Kirchen kennt. Und ja, es hat mir schon gefallen. Gottesdienste finden natürlich regelmäßig statt, das ist klar, auch zu hohen Festtagen. Eine sehr lebendige Gemeinde, die halt auch eng mit der lutheranischen Kirche zusammenarbeitet. Ja, als nächstes sind wir dann, obwohl das gar nicht vorgesehen war, aber wir haben es gemacht, weil die Museumspädagogin, die das organisiert hat, aktives Mitglied der dortigen Gemeinde, waren wir in der katholischen Kirche in der Flurstraße. Das hat die Schüler natürlich sehr beeindruckt, weil das mal so eine richtige Kirche war, wie sich halt Schülerkirchen vorstellen. Das ist die sogenannte Dreifaltigkeitskirche. Das ist die, die hat auch einen Wikipedia-Artikel, sehr schöne Kirche, nicht besonders alt. Jahrhundertwende, glaube ich, 1900 gebaut, aber im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden. Und ja, in Dortmund ist es halt so, dass die katholischen Kirchen immer später gebaut wurden. Dortmund war natürlich durch und durch protestantisch, war also komplett evangelisch, hat aber natürlich durch die Stahlindustrie gab es sehr, sehr viele katholische Zuwanderer und die brauchten Kirchen und dann hat man natürlich auch Kirchen irgendwann gegründet. Und ähnlich wie die russisch-orthodoxe Kirche das ja heute macht. Und dann hat man 1900 ist diese Kirche vollendet worden. Der Stil steht hier im Wikipedia-Artikel im Stil einer romanischen Basilika halt. Die Kirche ist sehr beeindruckend, hat eine Holzdecke, ist natürlich groß. Und die Schüler waren vor allen Dingen durch die Bilder auch beeindruckt. Die muslimischen Schüler, die Muslime in meiner Klasse waren etwas geschockt, ob der Blutrünstigkeit der Bilder, muss ich sagen. Also da war natürlich die Kreuzung Jesu, die Passion Jesu dargestellt, wie man das so aus katholischen Kirchen kennt. Ne? Und das war schon sehr blutig, wie man das auch aus katholischen Kirchen kennt. Und da waren die ein bisschen geschockt. Aber insgesamt kam die Kirche sehr gut an. Wir haben die Unterschiede zur evangelischen Kirche dann auch so ein bisschen rausgearbeitet und zur orthodoxen Kirche. Und all diese Kirchen, die ich jetzt genannt habe bisher, arbeiten auch eng zusammen, organisieren oft Straßenfeste zusammen. Die Gemeinden sind also da nicht interreligiös, sondern interkonfessionell. Aber sie sind halt auch interreligiös, denn am Ende waren wir dann noch in einer sogenannten Hinterhofmoschee, wie man ja sagt, ne? Und das war die Kocatepe-Moschee. Da habe ich einiges über Moscheen erfahren. Die Kocatepe-Moschee ist also benannt nach einer Moschee in Istanbul. Und so wie ich den Hodja da verstanden habe, der uns da alles erklärt hat, wir haben dann die Schuhe ausgezogen, sind da reingegangen, ist wohl jede Moschee nur eine, versteht sich jede Moschee letztendlich nur als eine Zweigstelle von der großen Hauptmoschee Mekka. Also so wie katholische Kirchen ja auch so traditionelle Grabeskirchen sind, die haben alle, glaube ich, eine Reliquie, sind also Moscheen, bezeichnen sich immer als Zweigstellen der großen Hauptmoschee Mekka. Der Hodja hat uns so einiges erzählt, wir waren auch in einem Gottesdienst, also als wir kamen, war gerade Gottesdienst, da haben wir auch dran teilgenommen, das heißt, wir haben nicht dran teilgenommen, aber wir haben uns dazugesetzt, das war wohl auch in Ordnung und hinterher wurde noch einiges erzählt, das war auch sehr beeindruckend. Ich muss sagen, dass ich die Vorurteile, ich habe keine Vorurteile gegen die muslimische Kirche, aber mir, muslimische Kirche. Ich habe keine Vorurteile gegen die islamische Religion, aber kam mir immer ein bisschen blutleer vor, muss ich sagen. So ähnlich wie der Protestantismus, den ich ja auch immer so ein bisschen als blutleer empfinde. Das ist natürlich höchst subjektive Empfindung. Allerdings habe ich jetzt an diesem Gottesdienst teilgenommen und muss sagen, so blutleer, wie ich mir das denke, ist es denn doch nicht. Da kommt schon eine gewisse Spiritualität auch rüber. Das ist nicht so blutleer, wie ich das in Erinnerung habe. Aber es ist eine sehr, ich finde, ich habe den, also auch im Gespräch mit dem Otscha, schon das als eine sehr pragmatische Religion. Ich habe das wirklich als sehr pragmatisch empfunden. Die Moral und Ethik, das hat für mich etwas sehr Pragmatisches, etwas sehr Praktisches. Das hat mir schon imponiert. Peinlich wurde es dann natürlich, wenn es um die Frage ging, wo ist denn die Empore da oben? Die Empore, also die Moschee hatte oben so eine Art Empore. Da ist halt für die Frauen, da beten die Frauen. Die wird sogar noch mit einem Vorhang zugezogen. Also die beten hinter einem Vorhang. Ich will das jetzt nicht verurteilen, aber das war schon eine blöde Situation, als das diskutiert wurde, weil da alle schon das Gefühl hatten, ist doch irgendwie ein bisschen rückständig, ne? Er hat uns aber auch erklärt, dass wenn es so eine Empore nicht gibt, da gibt es nicht in jedem Moschee, die Frauen prinzipiell hinten beten. Also offensichtlich sind Männer, die, wenn die Männer hinten säßen, würden sie ja die Frauen vorne beim Beten sehen und das würde wahrscheinlich, würde nach Meinung einiger Moslems offensichtlich zu Komplikationen führen. Ich will da jetzt nicht näher, also okay, das ist... Ja, was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Das kam uns halt allen ein bisschen komisch vor. Das war eine peinliche Situation irgendwie. Aber diese Moschee arbeitet halt eng zusammen mit den Kirchen. Die machen gemeinsam Straßenfeste, sind im interreligiösen Dialog, haben keine Berührungsängste und kommen mir so ein bisschen vor wie eine konservative evangelische Kirche, so von der Moral und Ethik her. Was sich absolut im Bereich des, also absolut in meinem Akzeptanzrahmen bewegt. Ja, wir haben noch ein paar Sachen erfahren. Links ist halt ein Podest in der Moschee, da können auch Nicht-Moslems theoretisch Vorträge halten. Das ist also der Gottesdienst besteht scheinbar aus einem spirituellen Teil, ne, also an dem richtigen Gottesdienst, an dem teilzunehmen auch praktisch Teil des Pflichtgebetes ist und wer eher kommen will, kann halt vorher das, was man vielleicht in der Kirche als Predigt bezeichnen würde, sich anhören. Das wird halt links auf dem Podest, da sitzt einer und hält eine Predigt. Das ist wahrscheinlich üblicherweise der Hotscha, muss aber nicht der Hotscha sein. Kann auch ein Laienprediger sein oder ein Gelehrter. Rechts ist eine Art Turm mit so einer Treppe, erinnert so ein bisschen an eine evangelische Kanzel. Das ist der spirituelle, also der rituelle Teil, den darf nur der Hotscha betreten, also ein ausgebildeter Theologe. Und hinten ist halt ein Podest für den Vorbeter, den Muezzin. Der Muezzin ruft ja nicht nur zum Gebet, sondern ist auch Vorbeter. Ansonsten ist in dem Gottesdienst mir aufgefallen, dass die Leute alle unterschiedliche Sachen machen. Man ist ja von den evangelischen und katholischen Kirchen gemeldet, dass die Gebete gemeinsam gesprochen werden. Das werden sie in der Moschee auch, aber nicht so strikt. Also jeder betet halt in seinem eigenen Tempo. Und deswegen ist das Verbeugen, Aufstehen oft sehr, sehr unterschiedlich. Also die machen das in einem ganz unterschiedlichen Tempo. Das ist überhaupt nicht synchron. Das ist auch nicht gedacht, dass das synchron ist. Ja, das war eine höchst interessante Erfahrung. Ja. Also bei meinem Klassendurchschnitt sind also die Moslems toleranter als die Christen und die Atheisten sind 50-50. Ich habe eine Atheistin und einen Atheisten in der Klasse. Der Atheist hat alle Kirchen und die Moschee besucht und auch interessiert Fragen gestellt. Die Atheistin hat nichts besucht und ist mal draußen geblieben. Alle Moslems aus meiner Klasse, ist gut die Hälfte, haben die Kirchen besucht. Zwei Christen haben sich geweigert, die Moschee zu besuchen, sind also draußen geblieben. Zwei. Ein Christ und eine Christin. Ja. Ich habe noch einen Jesiden in der Klasse. Der kann ja mit keiner von dieser Religion viel anfangen, aber dem war das auch. Der hat sich auch für alles interessiert. Also wie gesagt, es wäre eine sehr interessante Erfahrung. Und es ist halt auch ein Beispiel für gelebte Toleranz. Diese Religionen kommen im Dortmunder Norden offensichtlich miteinander klar. Könnte natürlich besser miteinander klarkommen, aber es gibt keinen Mord und Totschlag. Und die haben... Also mal, ich will jetzt mal mich so ein bisschen verneigen, auch vor dieser Museumspädagogin und diesem Verein, vor dieser Moschee und vor diesen Kirchengemeinden. Sie haben viel Arbeit da reingesteckt, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wir wollen das jetzt mal wirklich nicht zu pathetisch sehen, aber wir wollen doch uns auch mal in Ehrfurcht verneigen vor Leuten, die versuchen, etwas mehr Toleranz und Mitmenschlichkeit in diese Welt zu bringen und da viel Zeit und Engagement reinstecken. Da sollte man schon manchmal innehalten und das fokussieren und nicht den ganzen Hass und die Schlägereien. Aber sowas kommt natürlich selten in die Zeitung, ne? Also wenn Pierre Vogel hier in Dortmund ist mit seinen dämlichen Salafisten, dann steht das sofort in der Zeitung. Aber wenn eine Moschee sich im interreligiösen Dialog bemüht und auch eine Kirche sich im interreligiösen Dialog bemüht, dann steht das halt nicht in der Zeitung. Ne? Also wenn Evangelikale mal wieder homosexuellen Bashing machen, dann steht das ja auch in der Zeitung. Aber dass die Kirchengemeinden hier in Dortmund einfach oft versuchen, genau das Gegenteil zu machen von dem, was in meiner Zeitung steht, dann wird das halt nicht weiter erwähnt. Das wollte ich jetzt hiermit mal machen, auch wenn mir keine Sau zuhört, aber ich wollte es mal kurz erwähnen. Ja, gut, dann wollte ich noch kurz was zur Aufmerksamkeitsökonomie sagen. Also mir fiel auf, also ich mache diesen Podcast ja just for fun und im Internet ist ja, und ich mache das ja auch nicht für Geld, also ich verdiene ja nicht Geld dran, sondern es kostet mich 5 Euro im Monat. Und ich kann ja gar keine Werbung auf, ich will auch keine Werbung auf meiner Homepage schalten. Also es ist also ein wirklich reines Hobby. Ich mache das nur für Spaß an der Freude. Und das ist ganz interessant, wie sehr man so, wie Google doch irgendwie auch das Denken beeinflusst. Kaum hatte ich das Ding im Internet, dieser Anbieter des Podcasts bietet halt an, zu gucken, wie oft das runtergeladen wurde. Und dann neigt man schon dazu, auf diesem Podcast-Portal möglichst im Ranking weiter vorn zu kommen, also seinen Podcast in der Richtung zu optimieren, bei Google ins Ranking nach vorne zu kommen, also sich praktisch Google und der Masse anzupassen, um mehr Klicks zu generieren. Ja, da muss ich sagen, habe ich jetzt nicht tierisch drauf abgefahren, aber ich hatte so eine leichte Tendenz dazu. Das Ding ist ja jetzt seit 2 Wochen im Netz oder so und ich habe beschlossen, dass ich nicht mehr nachgucken werde, wie viel Downloads ich habe und ich werde nicht mehr nachgucken, wie viele Leute meine Homepage, das weiß ich gar nicht, wie viele Leute meine Homepage benutzen, also doch, die Klicks könnte ich theoretisch auch nachgucken, aber ich gucke halt nicht mehr nach. Ich frage die Statistik nicht mehr ab, ich optimiere diesen Blog, diesen Ding auch nicht für Google. Wer sich dafür interessiert, kann mich abonnieren und wenn sich keiner dafür interessiert, dann ist das praktisch meine Cloud im Netz, wo ich die Podcasts halt ablege, aber ich werde nicht mehr gucken. Da habe ich keinen Bock drauf. Das meine ich. Und ich werde mich euch auch nicht anpassen. Also ich plapper ja einfach, wie mir der Schnabel gewachsen wird. Das Einzige, was mir wirklich leid tut, und das möchte ich hier in der Zwischenfolge nochmal zum Ausdruck bringen, ist, wenn ich religiöse Gefühle oder die Gefühle von Naturalisten oder Darwinisten verletze. Das tut mir leid, das liegt nicht in meiner Absicht. Ich bin manchmal vielleicht in meiner Herangehensweise ein bisschen übertrieben, das kann schon sein. Aber denk bitte daran, was ich hier sage, das ist natürlich meine subjektive Sicht der Dinge, die genauso wenig einen Realitätsbezug hat wie jede andere subjektive Sicht der Dinge. Objektive Wahrheit gibt es ja nicht. Und Fundamentalismus mag ich nicht besonders. Mag ich wirklich nicht. Gut, das dazu. So, und dann habe ich noch was Wichtiges gefunden. Und zwar habe ich... Es gibt einen schönen Blog im Netz. Dieser Blog ist von... Kennt, glaube ich, jeder, ne? Aus Liebe zur Freiheit. Könnt ihr mal bei Google eingeben. Da findet ihr Antje Schrump. Und Antje Schrump, ich weiß nicht, über 1000 Klicks habe ich durch irgendeinen Zufall einen total interessanten Typen. Also die hat den sozusagen empfohlen. Den muss ich euch auch empfehlen. Paul Feierabend. Paul Feierabend mit EY. Feierabend. Der hat ein interessantes Buch geschrieben, Erkenntnis für freie Menschen. Dieses Buch werde ich mir wohl besorgen. Und wieder den Methodenzwang. Und wer mal wirklich diesen Feierabend kennenlernen will, ich mache mir ja so ein Urteil auch über Menschen, der gibt einfach mal Paul Feierabend bei YouTube ein. Ich mache das gerade mal, ob das wirklich stimmt. Feierabend YouTube. Und da gibt es einen coolen Vortrag. Der erste Treffer bei Google, Paul Feierabend YouTube, ist dieser Vortrag. Der hat ein Interview in Rom gegeben, 1993, das war ein Jahr vor seinem Tod. Und das ist ein total interessanter Typ. Und das Interview müsst ihr euch einfach mal reinziehen, das empfehle ich hier mal dringend. Ja, und warum dieser Typ so interessant ist, also was ich so interessant finde, wenn man als Konstruktivist das Problem hat, dass es keinen Wahrheitsbegriff gibt, da hat Paul Feierabend eine extrem coole Idee gehabt, nämlich, der Mann war Anarchist, was ihn mir übrigens auch noch sympathisch macht, und er hatte halt die Idee, dass da man ja nicht weiß, wie man zur Wahrheit kommt, dass Bürgerinitiativen, also praktisch die Basis, demokratisch festlegen soll, was jetzt eigentlich Freiheit, also nicht was Freiheit, was wissenschaftliche Wahrheit sein soll. Da denkt man natürlich, boah, das ist ja abgefahren. Aber die Begründung ist eigentlich ganz cool. Er sagt nämlich, ich glaube, ich lese die mal ein Stück vor, das ist nämlich eine coole Begründung. Also Paul Feierabend ging halt davon aus, dass es Traditionen gibt. Also keine Wahrheit, sondern halt Tradition. Und diese Tradition, da sollte der Mensch drüber entscheiden. Also möglichst Bürgerinitiative, möglichst die Basis. Und vielleicht finde ich dieses Zitat noch. Also eins ist schön. Also die mystische Methode ist zum Beispiel für ihn auch eine Möglichkeit, um Wahrheit zu generieren. Ich lese mal ein Zitat vor. Aber ein Mystiker, der durch eigene Kraft seinen Leib verlassen und Gott selbst gegenübertreten kann, wird kaum davon beeindruckt sein, dass es zwei sorgfältig eingewickelten und nicht besonders gescheiten Menschenkinder mit der Unterstützung von Tausenden von wissenschaftlichen Sklaven und Milliarden von Dollars gelang, einige unbeholfene Sprünge auf einem trockenen Stein auszuführen, dem Mond. Und er wird die Abnahme und fast völlige Zerstörung der spirituellen Fähigkeiten der Menschen bedauern, die ein Ergebnis des wissenschaftlich-materialistischen Klimas unserer Zeit sind. Man kann sich natürlich über diesen Einwand zu Tode lachen. Argumente gegen ihn hat man nicht. Also Feierabend ist der totale Relativist. Und das wird natürlich kritisiert. Aber er meint, die Trennung von Staat und Wissenschaft ist halt nicht vollzogen. Das ist, glaube ich, das wirklich Coole an diesem Philosophen. Die Trennung von Staat und Wissenschaft ist nicht vollzogen. Und die Begründung ist, in der Schule sind wissenschaftliche Fächer wie Physik und Geschichte verpflichtend. Schüler können sich nicht entscheiden, ob sie sich etwa lieber dem Studium von Legenden und Mythen widmen wollen. Und er ist also dafür, dass analog zur Religionsfreiheit es auch eine Wissenschaftsfreiheit geben sollte. Soll heißen, jeder soll das glauben, was er will. Und noch ein Zitat. Also er möchte halt, dass im Bürgerinitiativen, ich muss das Zitat jetzt noch finden. Ja, er bezieht sich auch auf Galilei, das müsst ihr euch selber mal durchlesen. Das ist nämlich ganz interessant. Vielleicht mache ich da einen eigenen Podcast zu. Also Galilei, das sieht er ganz anders als die klassischen Historiker das sehen. Galilei sieht er also ganz anders, das könnt ihr euch mal im Internet durchlesen. Und der Hauptpunkt ist also, dass Menschen in Bürgerinitiativen praktisch selber entscheiden sollen, was jetzt also erlaubt ist und nicht erlaubt in der. Also theokratische Gesellschaften leiden nach Feierabend an der mangelnden Trennung von Staat und Religion. Marxistische Gesellschaften, die es ja gar nicht mehr gibt, unter dem Fehlen einer Trennung von Staat und marxistischer Philosophie. Auf ähnliche Weise leiden moderne westliche Gesellschaften unter der Quickung von Staat und Wissenschaften. Menschen werden ja von der Geburt bis zum Tod in eine wissenschaftlich-technische Umwelt gezwungen, gegen die sie sich nicht entscheiden können. In der Schule sind wissenschaftliche Fächer wie Physik und Geschichte verpflichtend. Schüler können sich nicht entscheiden, ob sie sich etwa lieber dem Studium von Legenden und Mythen widmen wollen. Also das möchte er ändern. Er hält das für totalitär und er möchte da mehr Pluralität. Er möchte, dass alle Traditionen gleich behandelt werden. Und jetzt noch ein schönes Zitat, was mir gefällt. da sie die staatlichen Institutionen finanzieren, also die Bürger, ne? Da die Bürger die staatlichen Institutionen finanzieren und konstituieren, haben sie auch das unveräußerliche Recht, über die Ausrichtung dieser Institutionen zu bestimmen. Oberschulen, Volksschulen, Landesuniversitäten, Institutionen wie die National Science Foundation, die von Steuergeldern finanziert werden, unterliegen alle dem Urteil der Steuerzahler. Wenn die Steuerzahler in Kalifornien wünschen, dass Landesuniversitäten Voodoo, Volksmedizin, Astrologie, Regentanzzeremonien lernen, dann müssen diese Gegenstände eben in den Lehrplan eingegliedert werden. Die Autorität der Bürger über ihre Institution ist nach Feierabend vollkommen unabhängig von Wahrheitsfragen zu klären. Sie ist einfach ein unveräußerlicher Bestandteil einer freien demokratischen Gesellschaft. Das halte ich für eine ganz und gar großartige Idee, für sehr respektvoll den Menschen gegenüber. Und auch, man sollte damit die Naturwissenschaftler, die sich oft als Priester einer neuen Religion ausspielen, da auch in ihre Schranken weisen. Was Wahrheit ist, das soll halt von Demokratie, also in Bürgerinitiativen, von freien Bürgern selbst festgelegt werden. Und das ist ja auch ein gutes Argument, dass, wenn zum Beispiel die Mehrheit das wünscht, Kreationismus auch im Biologieunterricht gelehrt wird. Ne? Wir wissen nicht, ob Kreationismus wahr oder falsch ist, aber wenn eine Mehrheit der Bürger wünscht, dass Biologie, dass Kreationismus oder von mir aus auch Voodoo im Biologieunterricht gelehrt wird, dann hat der Staat das halt zu machen. Wir leben nämlich in einer Demokratie. Und es kann nicht sein, dass bestimmte Institutionen von diesen demokratischen Prinzipien ausgeschlossen sind. Das kann nicht sein. Und das beansprucht die Wissenschaft ja von sich, ne? Sie möchte also praktisch über den demokratischen Gepflogenheiten stehen. Und so geht es nun mal eben nicht. Ja. So, das wollte ich noch sagen. Das ist jetzt die Zwischenfolge 2 zu Ende. Das war mir noch wichtig. Vielleicht werde ich zu Paul Feierabend noch einen ganzen Podcast machen. Denn es ist sehr interessant auch, wie er über diese Tradition geredet hat und wie er, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er über Kopernikus und Galilei geredet hat. Da hat er nämlich nette Ideen entwickelt. Ich würde euch nochmal, letzte Mal dringend empfehlen, mal den Vortrag, also dieses Interview mit Paul Feierabend kurz vor seinem Tod. Das ist ein total interessanter Typ, irgendwie von seiner ganzen Art her. Guckt es euch mal an, gibt's bei YouTube. Ja, ich würde mich freuen, wenn mein einziger Zuhörer auch diesen Podcast runtergeladen hat. Vielleicht sind es ja auch schon 2, 3, wie gesagt, vielleicht sind es auch 5, 6. Ich gucke das nicht mehr nach. Und ich weiß auch gar nicht, wie viele Abonnementen ich habe. Ich werde das alles nicht mehr nachgucken. Über Rückmeldungen allerdings würde ich mich sehr freuen. An eilig-podcast@yahoo.de eilig-podcast@yahoo.de. Schickt mir eine E-Mail, da würde mich sehr freuen. Ja, und ich monologisiere total selten. Mir gehen auch nicht die Themen aus. Mir macht das jetzt eigentlich Spaß, alleine ins Mikro zu quatschen. Aber wie gesagt, für Änderungen wäre ich offen. Und ich werde jetzt mal bei ColorNote als Podcast-Thema den Paul Freitag noch eingeben. Da müsste ich mich aber reinarbeiten. Wahrscheinlich werde ich das Buch von ihm lesen. Und dann werde ich euch dazu was sagen können. Ja, ich pack den Paul Freitag mal da rein. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da zugehört habt. Und bis zum nächsten Podcast. Tschüssikowski. Tschüss.